bin absolut überzeugt davon, dass die Gaben der Heilung, das ist eine der neuen Gaben des Geistes, dass sie sich ausbreiten will in der Gemeinde. Seht ihr, die Gaben der Heilung hat Gott gesetzt in der Gemeinde, wie es heißt in 1. Korinther 12. In der Gemeinde, nicht in irgendwelchen anderen Versammlungen in erster Linie, sondern in der Gemeinde. Wozu? Zum Wohl und zum Nutzen der Gemeinde, beziehungsweise der einzelnen Schafe. Wer ist es, der Heilung braucht? Oft sind es die Schafe in der Gemeinde, im Stall, die Heilung brauchen. Amen. Warum sollen die Schafe woanders hingehen müssen, um Heilung zu empfangen? Wenn doch Gott die Gaben der Heilung gesetzt hat in der Gemeinde. Nun, aber wer soll die Gaben der Heilungen ausüben? Wer soll darin wirken? Ist das nur der Pastor, seine Frau und vielleicht zwei engste Mitarbeiter? Nein, sondern seht ihr, die Gaben des Geistes, das ist die wahre Demokratie Gottes. Die Gaben des Geistes sind dazu da, dass jeder Gläubige mindestens in einer Gabe wirken kann. Wenn du etwas zu sagen haben möchtest in der Gemeinde, dann trachte nicht danach, dass du die nächste Predigt hältst. Es könnte lange dauern, bis das passiert, unter Umständen. Aber trachte danach, dass du in den Gaben des Geistes gebraucht wirst. Siehst du, das ist die Ebene, wo ich gerne sofort akzeptiere und sehe, dass die Salbung des Geistes auf dir ist. Und wo ich dir gerne das Mikrofon in die Hand gebe. Wo ich dich gerne wirken lasse. Wenn du sagst, okay, ich komme nach vorne, ich weiß, ich habe ein Wort der Erkenntnis für jemanden, der hier ist, und es geht um Krankheit oder um Heilung, und du möchtest dieser Person dann gleich die Hände auflegen, dann tu's. Das ist Teil des Gottesdienstes, seht ihr? Das ist die wahre Demokratie Gottes. Es gibt auch ein falsches Verständnis von Demokratie in der Gemeinde, nämlich, dass gefälligst jeder etwas zu sagen haben sollte. Und das glaube ich nicht. Das ist nicht der biblische Weg. Aber Gott möchte jeden gebrauchen. Macht euch parat, öffnet euch für dieses wunderbare Abenteuer. Ich möchte kurz eine Werbung machen hier, und zwar haben wir heute die neue Auflage bekommen von Marilyn Neubauers Buch Der Herr, unser Arzt. Wir haben das für sie neu aufgelegt, also wir hatten eigentlich schon das erste auch produziert, aber sie wollte einen neuen Umschlag machen und das andere war sowieso vergriffen und darum haben wir das dann überarbeitet und für sie drucken lassen und praktisch neu herausgegeben. Es ist nicht in unserem Verlag erschienen, aber wir haben es für sie produziert. Marilyn ist morgen und übermorgen da und wir werden das Buch dann zum ersten Mal neu wieder verkaufen. Einfach, dass ihr es wisst, das gibt es wieder, der Herr, unser Arzt. Das ist sozusagen eine Kurzanleitung zur Heilung. Und ich bin überzeugt davon, wenn du diese Schritte gehst, die Marilyn hier beschreibt, dann kannst du geheilt werden. Dann kann jeder geheilt werden. Es ist so simpel, es ist so einfach. Und ich glaube, dass dieses Buch sich insbesondere auch eignet zum Weitergeben. Seht ihr, als gestandener Christ, ich sage es einfach mal ein bisschen salopp oder so, wie ich es manchmal empfinde, irgendwann wächst du aus dem Mini-Buchalter heraus. Vielleicht auch nicht, bitte vergebt mir. Aber mir geht es so, ja. Aber es gibt immer Leute, die noch nicht aus dem Mini-Buchalter herausgewachsen sind und für die das genau das Richtige ist. Das ist genau der richtige Happen, den du ihnen weitergeben kannst. Und wo sie nicht einmal leer schlucken und sagen, wie soll ich ein solches Buch lesen? Das hast du in einer Stunde gelesen. Eignet sich zum Weitergeben, insbesondere natürlich auch für Kranke, für Leute, die im Spital sind vielleicht, oder hoffnungslose Fälle. 4,80 Franken am Büchertisch. Ab morgen. So, und jetzt lasst uns anfangen mit unserer nächsten Geschichte. Geschichten sind es ja, die wir hier anschauen, nämlich Heilungsgeschichten aus dem Dienst Jesu. Wenn wir von Geschichten reden, dann meinen wir üblicherweise erfundene Geschichten. Aber wie ihr alle wisst, sind die Heilungsgeschichten Jesu in den Evangelien nicht erfunden, sondern sie sind wahr. Manchmal klingen sie zu schön, um wahr zu sein. Ist es euch auch schon so ergangen? Ihr habt die Evangelien gelesen und da wird euch irgendeine Geschichte serviert, wo ihr im ersten Moment, oder manchmal, wisst ihr, manchmal kommen solche Gedanken erst beim wiederholtesten Lesen. Ich weiß noch, wo ich die Evangelien zum ersten Mal, die ersten Male durchgelesen habe, ich habe alles geglaubt und für bare Münze genommen, was da stand. Die Zweifel, die subtilen Zweifel, die wissenschaftlichen Überlegungen kommen erst mit den Jahren. Ihr kennt das. Aber wir sollten nie diese Naivität verlieren, diese Kindlichkeit müsste man eher sagen, diese Kindlichkeit verlieren, dass wir das, was in den Evangelien steht, überhaupt natürlich in der Bibel steht, aber in den Evangelien steht als Heilungsgeschichten, dass das absolute Wahrheit ist. Amen. Lass dich nicht irritieren, wenn vielleicht die eine Heilungsgeschichte in diesem Evangelium ein bisschen anders erzählt wird als in einem anderen Evangelium. Ich sehe es immer so, das Ganze widerspricht sich nicht, sondern es fügt sich gegenseitig Aspekte hinzu. Seht ihr, es waren Menschen, die die Evangelien geschrieben haben und der Heilige Geist hat sie inspiriert, das zu tun und trotzdem blieben sie dabei Menschen. Wir glauben nicht an Schreibknechte Gottes. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder einmal so verrückte Figuren, die sich Schreibknechte Gottes genannt haben und gesagt haben, wir, quasi automatische Schrift, wisst ihr, das ist aber eigentlich eine spiritistische Angelegenheit, nämlich, dass du unter Einfluss eines Geistes schreibst, was der Geist dir sagt. Aber davon reden wir nicht. Der Heilige Geist ist ein absoluter Gentleman und er benutzt Menschen, die eine bestimmte Prägung haben. Lukas schreibt völlig anders als Markus und so weiter. Aber wir sind ja hier nicht in der Bibelschule, nicht wahr? Wir sind in der Heilungsschule. Aber manchmal ist es gut, solche Details auch wieder einmal zu erfahren. Wir schauen uns heute Abend Lukas 5 ab Vers 17 an. Und zwar ist das auch wieder eine sehr, sehr kompakte Geschichte, die so viel enthält, dass man mehrmals darüber reden kann, aber ich versuche, möglichst die Essenz heute Abend rauszuholen. Es ist die nächste Stelle in den Evangelien, wo das Verb iaomai erscheint. Ihr erinnert euch, das ist der Strang, dem wir folgen. Iaomai als das besondere Wort für Heilung in den Evangelien, wo eigentlich stets, wenn das Wort auftaucht, eine Sofortheilung passiert. In diesem Sinne ein bisschen souverän fast, aber immer im Kontakt mit Jesus direkt, mit seinem Wort, beziehungsweise auch als Grundbedingung, siehst du auch hier wieder, der Glaube der Person, die kommt, um diese Heilung zu empfangen. Das sind zwei Grundmuster, die sich durchziehen, wenn du das Verb iaomai studierst, nämlich es passiert immer eine Sofortheilung und es ist sehr häufig oder meistens ein großes Maß an Glaube im Spiel, und zwar von Seiten der hilfesuchenden Person, nicht von Seiten Jesu. Also, Lukas 5 ab Vers 17, und ich lese einfach den ganzen Bericht erst einmal durch. Hier heißt es, und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und dann geht es weiter. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Wir haben hier eine ziemlich spezielle Situation, eine ziemlich spezielle Versammlung, wenn man so will. Und zwar, wir lesen noch einmal ab Vers 17, heißt es hier, und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Jesus lehrte sehr oft. Ihr erinnert euch, wir haben als ein Grundmuster im Dienst von Jesus, haben wir gesehen, dass er predigte, lehrte und heilte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Hier handelt es sich nicht um eine Versammlung von Laien, hier handelt es sich nicht um eine Versammlung von Leuten, die von überall her gekommen waren und die keine Ahnung hatten vom Wort Gottes, sondern hier handelte es sich um eine Versammlung, die sich zusammensetzte aus Pharisäern und Gesetzeslehrern. Eine besondere Gruppe von Leuten war hier zusammengekommen. Nicht Laien, sondern Geistliche der damaligen Zeit. Das ist ein großer Unterschied. Wir lesen, soviel ich weiß, sonst nirgends in den Evangelien von einer solchen Versammlung. Diese Versammlung hat beispielhaften Charakter, könnte man sagen. Ansonsten lesen wir von großen Volksmengen, die zusammengekommen waren, dass Jesus in der Synagoge lehrte zum Beispiel, aber dort hattest du immer ein gemischtes Publikum. In einer Synagoge befinden sich nicht nur Schriftgelehrte, Pharisäer, Gesetzeslehrer, sondern dort hast du alles, Kreti und Pleti, könnte man sagen, Hinz und Kunz, wenn du so willst. Und natürlich auch Schriftgelehrte und Pharisäer. Aber hier haben wir eine Versammlung, die eigens deswegen wahrscheinlich einberufen worden war. Ich stelle mir vor, dass Jesus sich überlegte, ich möchte einmal eine Versammlung, einen Lehrabend abhalten oder Tag abhalten, eigens für Pharisäer und Gesetzeslehrer. Das lehrt uns verschiedene Dinge, nämlich einerseits widerspricht das völlig dem Bild, das manche von uns haben, Jesus lief immer auf Kollisionskurs mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Nein, das tat er nicht, sondern er wollte sie gewinnen. Er wollte sie gewinnen für die Wahrheit Gottes. Er wollte sie gewinnen für das Evangelium, für das Reich Gottes. Jesus hatte keine Aversion gegen Pharisäer und Gesetzeslehrer, Schriftgelehrte, sondern er liebte diese Leute. Denn er wusste, was für ein gewaltiges Potenzial in dieser Gruppe von Leuten vorhanden war. Stellt euch vor, was geschehen wäre, wenn bei dieser Lehrveranstaltung hier die Leute das in Anspruch genommen hätten, was ihnen angeboten wurde, nämlich geheilt zu werden, wie wir gleich sehen werden. Beziehungsweise wenn sie das Wort, welches Jesus lehrte, angenommen hätten. Jesus wusste, ich habe hier ein explosives Potenzial vor mir. Wenn ich diese Leute gewinnen kann, wenn ich diese Leute überzeugen kann, dann werden sie sein, wie das, was Jesus an anderer Stelle sagt, über einen Schriftgelehrten, der ein Jünger des Königreiches Gottes geworden ist. Nämlich sie werden aus ihrem Schatz Altes und Neues hervorfördern. Und das ist ein gewaltiger Segen. Es ist ein gewaltiger Segen auch heute noch, wenn gelehrte Leute gläubig werden, wenn Juden gläubig werden, die eine entsprechende Kenntnis des Wortes Gottes mitbringen. Es ist ein Segen, wenn landeskirchliche Pfarrer gläubig werden oder gläubig sind, je nachdem, weil sie ein riesiges Potenzial haben. Von Amts wegen sozusagen. Das dürfen wir nie verachten. Wir Leute in freikirchlichen Kreisen, wir verachten das manchmal, wir zeigen mit dem Finger auf alle anderen und sagen, ja, möglichst ungebildet ist schon gut genug für den Herrn. Nein, der Herr liebt alle Menschen. Und der Herr möchte das Potenzial nutzen, das Menschen haben. Ich bin überzeugt davon, der Herr liebte diese Leute und bereitete diese Versammlung besonders vor, denn du liest auch sonst nirgends, dass des Herrn Kraft da war, damit er heilte. Natürlich liest du, dass Menschen geheilt wurden und dass Heilung in Anspruch genommen wurde und dass Jesus den Menschen die Hand auflegte und so weiter, aber du liest nicht so explizit, wie es hier steht, dass des Herrn Kraft da war, damit er heilte. Jesus hatte sich vorgenommen, stelle ich mir vor, zuerst lehre ich diese Leute über das Königreich Gottes und dann werde ich demonstrieren, was die Kraft dieses Königreiches ist. Und kannst du dir vorstellen, dass unter diesen Pharisäern und Gesetzeslehrern solche waren, die Heilung brauchten, die Heilung notwendig hatten? Das waren ganz bestimmt nicht alles gesunde Leute. Das waren ganz sicher nicht nur junge Leute. Da waren Greise dabei, stelle ich mir vor, mit Altersgebresten. Da waren Leute dabei, die wahrscheinlich hinkten. Da waren Leute dabei, die Klumpfüße hatten. Da waren Leute dabei, die auf einem Ohr nicht mehr hörten. Da waren Leute dabei, die auf einem Auge blind waren. Da waren Leute dabei, die ihre linke Hand nicht mehr bewegen konnten, etc., etc. Jesus wollte sie heilen. Ist das auch heute noch so? Ich glaube, wir haben diese Kombination auch heute noch. Jesus möchte heilen. Und zwar jedermann. Wir haben hier nicht nur ein gewaltiges Potenzial grundsätzlich, sondern wir haben sehr wahrscheinlich auch, wie wir im Laufe der Geschichte sehen oder uns eigentlich an fünf Fingern ausrechnen können, wir haben ein gewaltiges Potenzial an Zweifel hier. Diese Leute kamen nämlich nicht vorbehaltlos zu dieser Versammlung. Nehmen wir an, sie hatten eine Einladung bekommen. Wahrscheinlich durch einen Boten wurden die Leute eingeladen, also sicher nicht mit einem Pergament oder etwas Ähnlichem. Ein Bote, irgendwie zwei Jünger wurden ausgesandt, ladet mir alle Schriftgelehrten und Gesetzesgelehrten und Pharisäer ein, von ganz Galiläa. Und diese Leute kamen nicht, um zu sehen, dass das der Messias war, sondern sie kamen mit dem Vorbehalt, jetzt wollen wir mal sehen, was dieser Mann zu sagen und zu bieten hat. Und ob er womöglich, vielleicht, eventuell unter Umständen, wir werden es sehen, aber wir sind sehr skeptisch, tatsächlich der Messias sein könnte. Diese Leute, wenn sie nicht bestimmte Schriftrollen vielleicht sogar dabei hatten, wahrscheinlich nicht, aber sie kannten weite Strecken, weite Passagen des Wortes Gottes auswendig. Du kannst also sicher sein, dass sie ihre Festplatten poliert hatten, ihre inneren, und wussten, wo es geschrieben steht. Und wussten, was geschrieben steht und was nicht geschrieben steht. Nur, wie es auch beim Computer manchmal ist, du weißt, es ist da drauf, aber du findest es nicht. Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr wusstet, diese Datei, ich habe einmal eine Datei geschrieben oder einen Text geschrieben zu diesem und jenem Thema. Oder ich habe einmal eine Predigt gehalten zu diesem und jenem Thema, aber weiß ich noch, wie sie heißt? Weiß ich noch, unter welchem Thema ich sie abgelegt habe, weil sie könnte zu verschiedenen Themen passen. Und dann bleibt dir meistens nur die Suchfunktion von Windows übrig. Dann läuft eigentlich eine Art Scan ab, wie man das nennt in der Computersprache. Wir werden noch dazu kommen, denn diese Leute waren auch dauernd am Scannen. Nun, wenn wir die Schlachterübersetzung lesen von Vers 17, dann heißt es hier, und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. In der Elberfelder heißt es, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Ganz allgemein. Aber in der Schlachter 2000, Grundlage Textus Receptus, heißt es, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Also noch spezifischer. Hier erfahren wir, Jesus hatte tatsächlich den Plan und die Absicht, diese Leute zu heilen. Er wollte sie überzeugen. Seht ihr, er sagte nicht, hört, was ich zu sagen habe, Vogel friss oder stirb. Sondern er war bereit zu demonstrieren, dass hinter diesen Worten Kraft war. Hätten also diese Leute geheilt werden können? Hätten Jakob, Abraham, wie mögen sie alle geheißen haben, immer im falschen Moment fahren mir die jüdischen Namen nicht mehr ein. Also Jakob, Abraham, sag mal jemand, ein paar jüdische. Isaac, ja, wird sicher dabei gehabt haben, einen Isaac, genau. Levi, einen Johannes, Jonathan, was auch immer, ja, wie sie alle geheißen haben mögen. Sie hätten geheilt werden können. Und zwar jeder Einzelne. Denn wenn wir lesen, dass Kraft des Herrn da war, um sie zu heilen, dann war nicht eine bestimmte Anzahl abgezählt. Sondern dann war klar, jeder hätte geheilt werden können. Das Wort für Kraft hier ist das griechische Substantiv Dynamis. Dynamis bedeutet Vermögenskraft, Stärke, Können, die Kraft, Wunder zu tun oder auch Wunderwerke. Wir hatten dieses Wort letztes Mal schon, ihr erinnert euch. Jesus wusste oder merkte, dass Kraft von ihm ausgegangen war, als die Frau, die blutflüssige Frau, ihn berührt hatte. Kraft war ausgegangen. Man könnte sagen, diese Kraft hier, Dynamis, steht für die Heilungssalbung Jesu. Heilungssalbung ist ein, könnte man sagen, spezieller Begriff, ein Kunstwort im Grunde genommen, weil du es so im Neuen Testament nicht findest, aber es ist dennoch eine wahre Sache. Also man darf diesen Begriff, glaube ich, verwenden, weil es eigentlich genau das beschreibt, was hier passiert ist. Die Heilungssalbung ist die reale Gegenwart des Heiligen Geistes mit der Kraft des Heiligen Geistes, nämlich der Dynamiskraft, um zu heilen. Also eine bestimmte Salbung, ein Aspekt des Heiligen Geistes, ein Aspekt der Kraft Gottes, der dazu abgestellt ist, ausgesandt ist, um Menschen zu heilen. Es gibt verschiedene Aspekte der Salbung Gottes. Es gibt verschiedene Aspekte der Kraft Gottes. Kraft kann unterschiedliche Dinge tun in deinem Leben. Kraft kann dich befähigen, eine positive Grundhaltung zu haben. Kraft kann dich befähigen, die richtigen Worte zu finden. Kraft kann dich befähigen, irgendetwas durchzuhalten, was ansonsten nicht durchzuhalten wäre. Kraft kann dich befähigen, am Leben zu bleiben, unter Umständen, in einer ausweglosen Situation. Aber Kraft kann auch da sein, um dich zu heilen. Salbung ist im Grunde genommen hier eine Art Synonym für Kraft. Es gibt eine Salbung zu predigen. Es gibt eine Salbung zu lehren. Es gibt eine Salbung, anderen die Hände aufzulegen. Das sind verschiedene Aspekte der Salbung. Und so gibt es eben eine Salbung zu heilen, die Heilungssalbung. Und die Kraft, die hier da war, könnte man sagen, das ist die Heilungssalbung Gottes. Nun, was ist das, diese Heilungssalbung? Wir erfahren hier, dass sie da war. Ich glaube, dass unter der Zeit oder zur Zeit des neuen Bundes, in der wir jetzt leben, diese Kraft im Grunde genommen immer da ist. Vielleicht nicht im gleichen Maße, aber sie ist stets verfügbar. Salbung, Heilungssalbung ist heute Abend da, um dich zu heilen. Heilungssalbung ist da im Gottesdienst, wenn zum Beispiel eine Krankheit ausgerufen wird, wenn jemand ein Wort der Erkenntnis hat, dass jemand jetzt gerade geheilt werden kann oder seine Heilung empfangen soll oder kann, dann ist Heilungssalbung da. Denn der Herr lässt nicht irgendetwas ausrufen, nur einfach um Werbung zu machen und dann passiert nichts. Aber die Frage ist, ist jemand da, der diese Heilungskraft oder diese Heilungssalbung für sich empfängt? Und das sehen wir hier sehr, sehr deutlich. Obwohl diese Kraft zu heilen da war, so spezifisch, dass es heißt, um sie zu heilen, wurde von diesen Leuten niemand geheilt. Wirf noch einmal jemandem vor, ach, da war ja gar keine Kraft in dieser Versammlung. Ach, weißt du, dieser und jener Prediger, der hat ja gar keine Kraft. Der hat ja keine Power, der hat ja keine Salbung. Denn er hat eine Versammlung abgehalten und es wurde wieder einmal niemand geheilt. Wenn du Jesus an diesem Maßstab oder mit unter dieser Perspektive gemessen hättest, dann hättest du hier auch sagen können, okay, Jesus hat gelehrt, er hat mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, mit den Gesetzeslehrern ein bisschen theologisiert, sie haben ihre Fragen gestellt, sie haben ihren inneren Scan ablaufen lassen, aber passiert ist nichts. Nun, das Wort Gottes sagt deutlich, des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen. An wem lag es, dass sie geheilt wurden oder nicht? Wer war hier für die Heilung verantwortlich, beziehungsweise für das Resultat, das Ergebnis des Ganzen? Wer war verantwortlich? Jesus? Nein, er hatte alles bereitgestellt, was notwendig war. Er hatte gelehrt, um ihren Glauben aufzubauen, um sie zu ermutigen. Sie waren verantwortlich. Nun, so ist es auch bei uns. Natürlich, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, Gesetzeslehrer, waren ein besonderes Grüppchen. Ich meine, dass das auch zu unserer Ermutigung ist, denn Kaum jemand unter uns wird ein solcher Zweifler sein, ein solcher Skeptiker sein, wie es diese Leute von Berufswegen waren. Seht ihr, wenn wir in einen Gottesdienst kommen, wenn wir in die Heilungsschule kommen, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen, dann sind wir wohlwollend. Dann erwarten wir etwas. Dann sind wir grundsätzlich geneigt anzunehmen, es könnte etwas passieren. Aber diese Leute wollten gar nicht, dass etwas passiert. Im Grunde genommen wollten sie nur beweisen können, dass er nicht der Messias ist. Das war eigentlich ihr Anliegen. Es hätte etwas Souveränes passieren müssen, damit sie vielleicht umgeschwenkt wären in ihrer Meinung. Seht ihr, und das ist dieser Haken, der uns oft in den Weg kommt, uns Menschen. Nämlich, wir erwarten von Gott, dass er noch einen Schritt mehr tut, dabei erwartet er, dass wir einen Schritt tun. Wie ihr alle wisst, die Juden der damaligen Zeit wären gerne bereit gewesen, Jesus als den Messias anzunehmen, wenn er entsprechend aufgetreten wäre. Hat er aber nicht gemacht. Aus irgendeinem für uns schwer verständlichen Grund, ich rede rein menschlich, hat er das nicht getan, sondern er ist in einer Art und Weise aufgestanden, dass nur die wenigsten sehen konnten und erkennen konnten, aha, das ist wirklich der Messias. Er trat nicht als König auf. Er hat seine Macht, seine Kraft nicht ausgespielt. Es war immer eine Kombination aus dem, was die Leute wollten und bereit waren zu empfangen und dem, was er geben konnte. Es gab Situationen, wo gar nichts passiert ist. Ihr erinnert euch an die Begebenheit in Nazareth, wo er kam und wo es heißt, dass er wenige oder keine großen Werke tun konnte, keine Wunderwerke tun konnte. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Und dann, versteht ihr, was die Leute eigentlich erwartet hätten, wäre gewesen, Arzt, zeige uns, dass du ein Arzt bist. Jesus ließ sich nicht in diese Rolle drängen, sondern er sagte, seht ihr, Kraft ist da. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr sie nehmen wollt oder nicht. Amen. Und so ist es auch heute. Manchmal habe ich den Eindruck, Christen erwarten, dass souverän Wunder passieren. Sie dürfen sich in eine Versammlung setzen und dann rauscht der Heilige Geist durch die Versammlung und wo er entlang geht, da passieren Wunder. Plop, 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 plop. Dann wäre das souveräner als bei Jesus. Und dann sind sie enttäuscht, wenn nichts passiert. Und wenden sich irgendwann dem Islam zu. Ja, habt ihr gestern gelesen? Mediensprecher des Islamischen Zentralrats in der Schweiz war einmal hier in dieser Stadt Christ, als junger Mann. Er war in einer Freikirche, hier in Schaffhausen. Ich will keinen Namen nennen, ihr könnt es euch selber nachlesen, wenn ihr wollt. Nun, versteht mich bitte nicht falsch. Ich mache damit niemandem irgendeinen Vorwurf. Aber was ich sagen will, ist, wenn du die Kraft Gottes nicht schmeckst, die dir zusteht, die verfügbar ist, dann wirst du irgendwann auf irgendwelche verrückten Gedanken kommen, auf Schnapsideen hereinfallen oder dem falschen Glauben nachlaufen. Ich weiß nicht, ob er jetzt mehr Kraft erlebt als damals, ich glaube kaum. Aber er hat etwas Äußeres, das er darstellen kann, das er präsentieren kann. Er kann einen langen Rauschebart tragen und islamische Parolen daherreden. Aber Kraft? Du willst mir nicht sagen, dass der Islam Kraft hat. Okay, da sind wir uns einig. Amen. Aber Jesus hat Kraft. Halleluja. Und diese Kraft ist verfügbar, aber sie ist nicht ohne Glauben verfügbar. Das können wir uns abschminken. Matthäus 13, Vers 58, hier haben wir diese Stelle. Und er tat dort, nämlich in Nazareth, nicht viele Wunderwerke, das griechische Wort Dynamis, wegen ihres Unglaubens. Lukas 8, Vers 46, Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft, Dynamis, von mir ausgegangen ist. Das war der Bericht von Lukas über die blutflüssige Frau. 1. Korinther 12, die Verse 9 bis 10, einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Siehst du, es gibt auch eine Gabe des Glaubens für spezielle, große Dinge, die der Herr dich tun lassen möchte oder glauben lassen will. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen. das griechische Wort Dynamis in der Mehrzahl, also Kräfte im Grunde genommen. Der Herr möchte manchen Kräfte geben. Hallo? Amen. Bist du da, um Kräfte zu empfangen? Amen. Kraftwirkungen tun zu können? Halleluja! Glory! Preis dem Herrn! Halleluja! Kann ich euch ein bisschen anfachen heute Abend? Leute, wir haben einen Glauben, der Kraft beinhaltet, der Kräfte zur Verfügung stellt, der Wunderwirkungen zur Verfügung stellt. Und wir müssen uns aufmachen, diese Dinge für uns in Anspruch zu nehmen. Sonst laufen uns irgendwelche Kasperle den Rang ab. Ja, ich meine, kannst du es nicht anders nennen, wie die Leute hier herumlaufen, mitten in Westeuropa. Soll ihm bitte jemand die CD schicken dann? Ich bezahle das Porto. Nein, wirklich. Du denkst, oh, Pastor Manfred, treib doch bitte keinen Sport mit diesen Leuten. So erreichst du sie ganz sicher nicht. Hast du dir schon mal vor Augen geführt, was Elia getan hat mit den Baalspropheten? Wie er seinen Sport mit ihnen trieb? Wie er ihnen sagte, euer Gott ist wohl auf dem Klo? Lies die Stelle mal wieder. Er sagte nichts anderes als, euer Gott ist wohl gerade verreist oder er ist wohl gerade unpässlich. Auf jeden Fall kann er kein Feuer vom Himmel fallen lassen. Oh, Elia, das ist aber nicht gerade seeker-friendly, was du hier machst mit den Baalspriestern. Also so gewinnst du sie sicher nicht für Jahwe. Er trieb seinen Sport mit ihm. Wisst ihr, manche Lehren sind derart abwegig, dass ich keine Sekunde lang Respekt davor habe und mich nicht scheue, die Dinge beim Namen zu nennen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich letzten Sonntag so über dieses Buch Die Hütte geredet habe, ohne es gelesen zu haben. Ich habe nur ein paar Zitate daraus gelesen und anhand dieser Zitate habe ich sofort erkannt, hier kann etwas nicht stimmen. Also schon länger, das habe ich nicht erst am Sonntag erkannt. Und wenn in einem Buch, seht ihr, ich habe es schon verschiedenen Leuten gesagt inzwischen, das einzige Buch, das unantastbar ist, ist die Bibel. Und wenn irgendein anderes Buch für dich so heilig ist, dass niemand etwas dagegen sagen darf, dann hast du schon aufgrund dessen ein Problem. Nehmen wir mal an, die Hütte wäre kein heretisches, also irrlehrerisches Buch. Und ich würde es beleidigen. Du solltest deinen Mund halten und sagen, okay, Pastor Manfred hat irgendetwas gesagt, ich lasse es stehen. Aber für mich ist dieses Buch nicht wichtig, weil für mich ist das einzig verbindliche Buch die Bibel. Und wenn Pastor Manfred dieses Buch nicht gefällt, dann wird er seine Gründe haben. So solltest du reagieren. Aber wenn du ein bisschen mit offenen Augen dieses Buch liest und es vergleichst mit dem, was die Bibel sagt, gerade dieser Satz, den ich zitiert habe aus dem Buch, wo Gott Vater angeblich sagt zu Mac, wir waren zusammen am Kreuz, das ist dermaßen eine Irrlehre, dass es zum Himmel schreit. Ich habe heute noch diese Stellen gelesen im Neuen Testament, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Willst du etwa behaupten, Jesus sei ein Phantast gewesen am Kreuz, als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Willst du Gott etwa anhängen, Jesus hätte sich nur so gefühlt? Nein, sondern hier haben wir die radikale theologische Konsequenz eines gerechten Gottes, der seine Augen abwenden musste von seinem Sohn, als er am Kreuz hing und für uns zur Sünde wurde. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Irrlehrer. Und da brauche ich nicht das ganze Buch gelesen zu haben, um solches sagen zu dürfen. Wenn der Herr mich irgendwann freisetzt, solche Bücher zu lesen, vielleicht irgendwann, wenn ich pensioniert bin, dann werde ich mich ausgiebig damit beschäftigen und dann Abhandlungen schreiben, dass dir die Fetzen um die Ohren fliegen. Nein, diese Dinge bewegen mich, Leute. Ich sag's euch. Wir leben in einer Zeit, und diese Zeiten werden noch drastischer werden, wo wir Mühe haben werden, Christen zu beweisen, was christlich ist und was nicht christlich ist. Weil irgendein dahergelaufener Bestseller-Autor irgendetwas anderes behauptet. Oder weil Oprah Winfrey die große amerikanische Moderatorin irgendeinen Unsinn erzählt hat am Fernsehen. Oder weil Thomas Gottschalk gesagt hat. Leute, wir tun gut daran, beim Wort Gottes zu bleiben und bei sonst gar nichts. Also lasst uns hier weitermachen. Verse 18 bis 20. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen. Merkt ihr, wie die Geschichte sich ändert? Bisher war die Rede von diesen Pharisäern und Gesetzeslehrern. Sie hätten alle Möglichkeiten gehabt, geheilt zu werden. Niemand nahm Heilung in Anspruch. Und jetzt kommt einer, der gar nicht zu dieser Versammlung gehörte. Und siehe, Männer. Irgendwelche Männer. In Markus lesen wir, dass es vier waren. Vier Männer. Männer, die offensichtlich keinen Platz mehr hatten in dieser gegebenen Versammlung, die wahrscheinlich auch nicht eingeladen waren. Man könnte sagen Schmarotzer. Schmarotzer. Sie hatten nur gehört, Jesus ist da, es ist eigentlich nur auf Einladung, aber wir sind gerade hier und Jesus ist nie näher als heute und lasst uns diese Chance nutzen. Für unseren kranken Freund, der uns gebeten hat, ihn zu bringen zu dieser Versammlung. Siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Offensichtlich war es nur der eine, dem die Sünden vergeben werden mussten. Er sah ihren Glauben, nämlich den Glauben der fünf, der vier, die ihn trugen, des einen, der getragen wurde, und sah ihren Glauben, aber die Sünden vergab er nur demjenigen, der krank war, der gekommen war, um Heilung zu empfangen. Männer bringen auf einem Bett einen Menschen. Auch hier haben wir etwas zu lernen. Dieser Mann, dieser Lahme, wollte geheilt werden. Und zwar um jeden Preis, koste es, was es wolle. Dieser Lahme sagte nicht, oh, ich tue mir so leid, oh, ich bin lahm, ich kann nie zu Jesus kommen. Wie soll ich als Lahme jemals dorthin kommen, wo Jesus gerade ist? Entweder Jesus kommt zu mir, oder ich habe meine Chance gehabt. Nein, sondern dieser Lahme sagte sich, ich kann nicht erwarten, dass Jesus zu mir kommt, sondern ich muss irgendwie zu ihm kommen. Lahmheit hin oder her. Also suche ich mir meine vier verrückten Glaubensfreunde und lasse mich dahin bringen, wo Jesus ist. Jemand hat einmal gesagt, du brauchst mindestens vier verrückte Freunde, die dich im Notfall zu Jesus bringen. Halleluja. Und ich glaube, da ist etwas sehr, sehr Wahres dran. Denn wisst ihr, wir alle erleben Situationen, wir alle erleben Phasen in unserem Leben. So gläubig wir sind, so geistlich wir sind, wir alle erleben es zu Zeiten, dass wir eigentlich, wenn es nach uns ginge, entweder gar nicht zu Jesus gehen wollen oder nicht zu Jesus gehen können, dass wir keine Lust haben, in die Gemeinde zu kommen, in die Heilungsschule zu kommen oder irgendwas Richtiges zu tun. Wir alle haben das schon erlebt. Amen. Ich eingeschlossen. Ich habe vor allem einen verrückten Glaubensfreund, nämlich meine Frau. Ich sag's euch. Ihr habt mich schon ab und zu mal zum Herrn Jesus geschleppt. Beziehungsweise auch mit mir zusammen wieder den Weg gebahnt, wenn ich nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte oder was auch immer. Und ich glaube, dass jeder von uns solche Freunde braucht. Leute, die dir keine Ruhe lassen. Seht, ich meine, wir sind hier am Spekulieren, wir wissen nicht, ob der Lahme zu den Vieren kam und sagte, ich will geheilt werden, bringt mich dahin. Oder ob diese vier Freunde vielleicht sogar selber zu diesem Lahmen sagten, komm, jetzt gehen wir. Heute ist dein Tag, unser lahmer Freund, wir bringen dich dahin, koste es, was es wolle, egal ob wir eingeladen sind oder nicht. Das Problem ist, die meisten von uns haben keine solchen Freunde. Wir haben nur die Freunde, oder viele von uns haben Freunde, die uns darin bestärken, das Richtige nicht zu tun. Ah, du hast keine Lust heute zum Gott. Ja, ist schon gut, komm, weißt du. Also, weißt du, letzten Sonntag habe ich auch echt gekämpft. Ja, bleib du nur mal daheim, du kannst den Herrn auch daheim erleben. Das sind Freunde, die dir einen Bärendienst leisten. Das nützt dir gar nichts. Hallo? Du brauchst Freunde, die richtig unangenehm und penetrant werden können, wenn es um wichtige Dinge geht. Natürlich ist es immer eine Frage des Maßes und eine Frage, worin sind sie penetrant, worin sind sie aufdringlich und aufsässig. Oh Leute, Halleluja, lasst uns solche Freundschaften entwickeln. Nehmen wir doch mal an, und wisst ihr, die Dinge laufen so. Nehmen wir mal an, irgendjemand von uns würde tödlich an einer tödlichen Krankheit erkranken, würde Krebs bekommen, würde was weiß ich bekommen. Und zwar so sehr, dass du selber eigentlich nicht mehr willst, dass du keine Energie mehr hast, dass du keinen Schub mehr hast, dass du nicht mehr weißt, wo es ein- und ausgeht. Möchtest du nicht auch, dass dann die vier verrückten Freunde kommen und dich zu Jesus bringen? Halleluja, lasst uns selber solche Leute werden. Aber lasst uns auch die Hilfe von diesen Leuten in Anspruch nehmen, wenn es uns selbst betrifft. Lasst uns nicht so stolz sein, dass wir dann sagen, nein, also ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei hier in dieser Glaubenslehre, ich muss es doch wissen, ich muss mir doch selber helfen können. Wenn es ich nicht kann, wer sollte es dann können? Hallo? Niemand von uns ist eine Insel. Das ist reiner Stolz, wenn wir dann in solchen Situationen keine Hilfe in Anspruch nehmen. Lass die Leute hören, wenn es dir nicht gut geht. Es ist immer wieder, und ich sage es hier, weil ich weiß, dass ihr zuhört und dass ihr offen seid, immer und immer wieder geschieht es, leider, dass Leute uns mit irgendwelchen fatalen Entscheidungen vor vollendete Tatsachen stellen. Wirklich, zum Teil mit fatalen Entscheidungen. Und du hast nichts mehr zu sagen. Und seht ihr, wenn jemand die Weiche gestellt hat und der Zug ist bereits drüber gerollt, dann kannst du die Weiche nicht mehr anders stellen. Deswegen, komme dann, wenn du merkst, ich bin in Versuchung. Komme dann, wenn du merkst, etwas beginnt schief zu laufen in meinem Leben. Komme dann, wenn du merkst, da sind Symptome in meinem Körper, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Komme dann, wenn du merkst, jetzt läuft es nicht gut. Komm dann. Komm dann. Und wenn du selbst nicht kommst, dann lass dich von jemandem anrufen, dann lass dich ermutigen, dann lass dich drängen. Die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus an einer Stelle. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind verantwortlich füreinander. Seht ihr, diese vier haben nicht gesagt, bin ich meines Bruders Hüter. Sondern sie haben gesagt, ja, ich bin meines Bruders Hüter. Wir bringen den Kerl zu Jesus. Und denkt ihr nicht, das sei einfach gewesen. Stell dir vor, diese vier mit einem Mann auf einer Bahre, kommen sie da an und die ganze Hütte ist voll. Kein Platz mehr. Machen wir jetzt. Sie ließen sich nicht abwimmeln. Und du kannst sicher sein, Jesus war da drin. Jesus wusste nicht schon im Geist, die kommen jetzt. Und jetzt sage ich meinen Jüngern, muss ich jetzt sagen, lönnt die rein. Die sind vom Herr geschickt. Sondern die werden erst einmal abgewimmelt worden sein von irgendwelchen Jüngern oder Schriftgelehrten, Pharisäern, die stolz wie sie waren, da saßen, heute sind nur mir eingeladen. Du musst nicht meinen, hättest du etwas zu suchen da. Wenn wir schon nicht geheilt werden wollen, dann kannst es du auch vergessen. Stellt euch diese Dinge ein bisschen plastisch vor. Was da für Gegensätze aufeinander trafen. Leute, für die die Heilung da war an diesem Tag und einer, für den sie eigentlich nicht da war, der sie aber unbedingt wollte und der kam und bekam sie am Schluss. Nun, die lange Geschichte kurz zu machen, sie fanden nicht, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten wegen der Volksmenge, stiegen auf das Dach, ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Das ist eine Geschichte für sich. Ich meine, wenn ihr ein bisschen die Häuser im Nahen Osten kennt, zur damaligen Zeit, das waren keine Ziegeldächer, wie wir sie heute haben. Der Begriff Ziegel hier ist ein bisschen missverständlich. Es war nicht so, dass sie 5 Ziegel von den Dachlatten wegnahmen und dann eine große Öffnung hatten, wo sie den Kerl hinunterlassen konnten, sondern das waren Flachdächer, die mit einem Lehmdach, mit Stroh und Ähnlichem so verpicht waren, dass es stabil war, so dass es eine Dachterrasse war. Diese Leute haben da oben, ja, sind sie lustgewandelt, haben gebetet, haben womöglich gegessen und so weiter. Petrus in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 10, bevor er dann zu Cornelius kommt, wo war er und hat gebetet? Auf dem Dach, während sie unten das Essen zubereitet haben. Das war fest. Diese Leute mussten richtig buddeln, um da ein Loch hineinzubekommen. Und jetzt stell dir vor, wie groß dieses Loch gewesen sein muss. Wie wir in unserer manchmal ein bisschen beschränkten Fantasie denken, ja, so, also eine Quadratmeter große Öffnung würde ja reichen, um einen Menschen senkrecht hinabzulassen. Aber der Mann lag auf einer Bahre. Also muss man ihn zumindest einigermaßen der Länge nach horizontal hinabgelassen haben. Wie groß muss diese Öffnung also gewesen sein? Und das alles, während Jesus unten saß und lehrte. Auf einmal fängt es an zu rumoren. Und die Leute ließen sich nicht abbringen. Stell dir vor, wie die Jünger oder irgendwelche anderen Wächter, selbsternannten, versuchten, diese Leute abzuhalten. Aber die ließen sich nicht abhalten. Und haben wir zum letzten Mal so etwas erlebt? Beziehungsweise, andere Frage, wären wir bereit, etwas Vergleichbares zu tun, um unsere Heilung zu bekommen? Wie lange bist du bereit, zum Beispiel bestimmte Versammlungen zu besuchen, um deine Heilung zu bekommen? Kenneth Hagin beschreibt in seinen Büchern immer wieder Leute, und ich weiß, dass es so ist. Seht ihr, die Rema-Bibelschule, Rema-Gemeinde in Tulsa, Oklahoma, hat heute noch als Teil ihrer Schule eine tägliche Heilungsschule. Täglich, nachdem der Bibelschulunterricht am Morgen fertig ist, wird das Ganze fortgesetzt mit einer freiwilligen Gebets- und Heilungsschule. Und es kommen Leute dahin, die wissen, wenn ich hier nicht geheilt werde, dann ist es das gewesen. Und sie nehmen sich, sie brechen alles andere ab, lassen alles andere stehen und liegen, reisen nach Tulsa, mieten sich in einem Hotel ein und gehen jeden Tag in diese Heilungsschule. Keith Moore war jemand, der diese Heilungsschule jahrelang geleitet hat und der so einige Geschichten zu erzählen hat. Von Leuten, die geheilt wurden, aber auch von solchen, die nicht geheilt wurden. Kenneth Hagin beschreibt es immer wieder in seinen Büchern, wie Leute dort kamen und zum Beispiel erst einmal vergeben mussten oder irgendetwas. Aber sie blieben dran. Sie waren bereit, den Preis zu bezahlen. Heilung hat einen Preis. Wie du hier deutlich sehen kannst, Heilung hat einen Preis. Ausdauer, Beständigkeit, Entschlossenheit, Dreistigkeit. Man kann es nicht anders sagen, diese Leute waren dreist. Das waren keine Leisetreter. Oh, heute ist voll. Lahme Freund, ich glaube, wir müssen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Lass uns ein anderes Mal wieder probieren. Nein, das waren keine Pseudo-Frommen, sondern das waren Draufgänger. Deswegen, eben Mark Hankins war es, glaube ich, er nennt sie verrückte Freunde. Crazy Friends. Halleluja. Braucht schon ein wenig Verrücktheit, um so etwas vom Stapel zu lassen. Amen. Lasst uns solche Leute werden. Nun, ich meine, bei uns musst du kein Dach abdecken. Aber bestimmte Dinge solltest du auch tun. Wenn du merkst, dass Dinge nicht gut laufen in deinem Leben. Und hier, es sind wieder allgemeine Glaubensprinzipien. Du kannst das auch in anderen Bereichen anwenden. Wenn du dringend einen Durchbruch brauchst in Sachen Finanzen, dann lass nicht locker, bis da ein Loch in diesem Dach ist, sodass der Segen des Himmels durchfließen kann. Halleluja. Nun, was meine ich mit diesem Loch? Grabe in deinen Verstand ein Loch hinein mit Verheißungen des Wortes Gottes, bis du endlich glaubst, dass Gott wirklich dein Versorger ist. Dass 2. Korinther 8, Vers 9 wirklich für dich gilt. Dass 2. Korinther 9, Vers 8 wirklich für dich gilt. Dass Psalm 23 tatsächlich wahr ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Nimm diese Gedanken, anderes Bild, so lange gefangen, bis sie nichts mehr zu melden haben. 2. Korinther 10, 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Wenn da Festungen in deinem Denken sind, die dir immer wieder sagen, du kannst nicht, für dich klappt's nicht, für dich hat der Herr nicht. Weißt du, was das ist? Das ist deine Festung. Das ist nichts anderes als eine Gedankenfestung. Und die wird nicht weggehen mit ein bisschen frommem Gesäusel. Die wird nicht weggehen mit ein bisschen Chambre de la Hambroco. Sondern da musst du militant werden, da musst du auf die Barrikaden gehen, da musst du aggressiven Glauben an den Tag legen. Und wir alle haben das Potenzial, dies zu tun. Manchmal scheren wir auch aus. Weißt du, auch Pastor Manfred hat sich schon dabei ertappt, wie er lieber auf den Tisch gehauen hat, wie er lieber mit dem Schuh irgendwo dagegen gehauen hat, statt dass er aggressiv wurde in seinem Glauben. Manchmal wollen wir ausscheren. Manchmal wollen wir lieber im Natürlichen ein bisschen Rambazamba machen, als dass wir im Geistlichen Rambazamba machen. Aber dort bewirkt es etwas, im Natürlichen nicht. Da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Vorher noch ausgemessen, wo genau Jesus sitzt, ja, wo das Loch gegraben werden muss. Trafen genau die Mitte vor Jesus. Oh, Halleluja. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Möchtest du das auch mal hören? Aus dem Munde Jesu. Ich sehe deinen Glauben. Und du kannst sicher sein, Jesus sah ihren Glauben nicht, weil er ein Wort der Erkenntnis hatte. Oh, I perceive a little faith here. Ich nehme ein bisschen Glauben wahr hier. Nein, sondern er sah ihren Glauben. Woran sah er ihn? An dem Werk, das sie getan hatten. Echter Glaube nimmt Hilfe in Anspruch. Echter Glaube handelt. Zwei Merksätze hier zu diesen Versen 18 bis 20. Echter Glaube nimmt Hilfe in Anspruch. Echter Glaube handelt. Und echter Glaube ist zu sehen. Echter Glaube ist sichtbar. Und dann dieser verrückte Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Wir haben diesen Punkt eigentlich schon behandelt in einer früheren Einheit, wo es um den Zusammenhang zwischen Heilung und Sündenvergebung ging. Deswegen werden wir nur kurz diesmal darauf eingehen. In den Versen 21 bis 23 heißt es, und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerung redet? Seht, jetzt wurde ihr Verstand auf einmal aktiv. Heilung wollten sie oder konnten sie nicht empfangen, aber jetzt ratterte es auf einmal wieder. Jetzt lief der Scan wieder. Sie überlegten sich nicht, wie kann ich Heilung empfangen? Wie kann ich etwas von dieser Kraft ziehen, die da ist? Wie kann ich diesen Messias prüfen, ob er echt und wahr ist? Sondern sie wollten nur einen Grund haben, einen Anlass haben, um zweifeln zu können. Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Sollte dieser etwa Gott sein? Sie zogen eigentlich beinahe den richtigen Schluss. Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Ja, Amen, gute Frage. Wenn dieser also Sünden vergibt, sollte er etwa Gott sein? Er ist Gott. Aber so weit dachten sie dann wieder nicht. Beziehungsweise, es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Das ist dieses Problem, was sie hatten, was auch viele Leute heute haben. Es kann gar nicht sein, was nicht sein darf. Mit anderen Worten, du hast eigentlich in deinem Denken bereits eine Vorentscheidung getroffen, dass bestimmte Dinge heute nicht mehr passieren, dass sie ganz sicher nicht hier passieren, dass sie ganz sicher nicht durch diesen oder jenen Dienst passieren und deswegen passieren sie auch nicht, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und wenn du diesem Fehlschluss verfallen bist, nämlich das nicht sein kann, was nicht sein darf, dann wird auch nicht sein, was nicht sein darf. Und ich habe mich selber viele Male bei ähnlichen Denkmustern ertappt. Vielleicht hast du inzwischen ein Denkmuster angefangen oder es hat sich eine Festung festgesetzt in deinem Denken, die da zum Beispiel besagt, im biblischen Glaubenszentrum Schaffhausen wird nur von Heilung geredet, aber es findet keine Heilung statt. Das ist nur ein Beispiel. Ja, vielleicht. Oder du denkst dir, oh, in Schaffhausen wird es niemals eine Erweckung geben. Warum nicht? Weil du nicht an Schaffhausen glaubst? Ich glaube an Schaffhausen. Seht ihr, es waren immer oder oft die unbedeutendsten Städte, die Gott auserwählt hat. Mein Nazareth war verachtet. Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Sagte Nathanael. Ich weiß per Zufall, ich nenne keinen Namen, aber Pastor Robert hat mir das einmal erzählt, dass ein namhafter Pfingstprediger hier in der Schweiz einmal zu jemandem, der damals hier in Schaffhausen Pfingstprediger war, gesagt haben soll, was kann aus Schaffhausen Gutes kommen? Aber wir sind in guter Gesellschaft. Amen. Wenn Nathanael oder wer es war gesagt hat, was kann aus Nazareth Gutes kommen, und andere gesagt haben, was kann aus Schaffhausen Gutes kommen, dann wart's ab. Halleluja. Und dann musste ich selber meinen Sinn erneuern, weil ich auch manchmal gedachte, ja, der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Und ich bin ja hier aufgewachsen, die meiste Zeit meines Lebens. Vielleicht sollte ich mein Glück woanders versuchen. Nein, ich war lange genug weg. Ich bin nicht mehr der Prophet im eigenen Land. Gott sei Dank war ich weg, eine Zeit lang, und bin zurückgekehrt. Wenn ich immer hier geblieben wäre, dann wäre ich der Prophet im eigenen Land gewesen. Aber durch die 5-6 Jahre Abwesenheit haben manche zumindest die Chance gehabt, mich in einem anderen Licht zu sehen, nachdem ich dann zurückkam. Manche haben diesen Sprung geschafft und andere nicht. Seht ihr, den Stefan, den kenne ich schon seit fast 20 Jahren oder über 20 Jahren. Der hat mich schon gekannt, als ich noch ein kleiner Künstler war, selber mit verrückten Ideen. Wir saßen zusammen bei Olaf Bräuning und haben Kaffee getrunken. Gell, Stefan? Olaf Bräuning ist ein inzwischen international bekannter Fotograf, der in Schaffhausen aufgewachsen ist. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und ich mache es kurz, ihr wisst, ich habe es euch schon gesagt, die Antwort auf diese Frage lautet, beides ist gleich leicht. Und nicht etwa, es ist leichter, Sünden zu vergeben. In unseren Augen ist es manchmal so, ich meine, es ist leicht, Dodo zuzusprechen, Dodo, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das kann jeder von uns. Amen. Aber wieso haben wir das Recht, die Autorität, das zu tun? Doch eigentlich nur, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. So sehr, dass wir es jederzeit jemand anderem zusprechen können, der vielleicht gerade in Zweifel darüber ist. Aber warum sollte das bei Heilung anders sein? Jesus ist genauso sehr für unsere Krankheiten und Gebrechen gestorben, wie für unsere Sünden. Also kann ich auch jederzeit mit derselben Zuversicht und Kühnheit sagen, Dodo, steh auf, du bist geheilt. Amen. Amen. Halleluja. Glory. Wir haben aber Angst vor dieser Konsequenz, weil der Sünden vergeben sehen wir nicht. Und ob sie dann geheilt ist oder nicht, das sehen wir. Aber das ist gar nicht unser Part, seht ihr? Ich kann nicht den Part der Garantie übernehmen, dass Dodo das annimmt, was ich hier sage. Ebenso wenig, wie ich den Part übernehmen kann, dass ihr ihre Sünden tatsächlich vergeben sind. Ob sie das dann glaubt und in die Tat umsetzt und wieder auf der Höhe dieser Erkenntnis lebt, ist immer ihre Sache. Auch dieser Lahme hätte letzten Endes sagen können, was, ich stehe doch nicht auf, ich bin lahm. Oder? Hätte er doch sagen können, in letzter Konsequenz. Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Die Vergebung von Sünden und Heilung gehören zum selben Paket. Merkt ihr das, ein für alle Mal. Es sollte uns ebenso leicht fallen, Menschen Heilung zuzusprechen, wie es uns leicht fällt, ihnen Vergebung der Sünden zuzusprechen. Aber, kleine Randbemerkung, vielleicht sollten wir auch das Erstere wieder neu anfangen zu tun. Denn auch das haben wir ein Stück weit verlernt und jedem selbst überlassen. Das ist falsch. Wenn wir uns gegenseitig bestärken wollen in unserem Glauben, dann kann es häufig auch notwendig sein, dass wir einander sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Nun, ich meine nicht irgendwelche groben Sünden oder speziellen Sünden oder sichtbaren Sünden, aber ist dir auch schon mal aufgefallen, jeder von uns wird früher oder später oder so nach einiger Zeit wieder das Gefühl haben, ich bin doch eigentlich ein schlimmer Sünder. Irgendwie, gemessen am Maßstab Gottes, den wir wahrnehmen, gemessen an der Heiligkeit Gottes, könnt ihr mitfühlen? Geht es dir nicht auch manchmal so, dass du da sitzt am Morgen und vielleicht ein Gebetsanliegen hast oder mit dem Herrn Gemeinschaft haben möchtest und da geht dieser Gedanke durch deinen Kopf, der dir sagt, ha, du, ausgerechnet du, hast den Herrn so oft enttäuscht, gerade in den letzten Tagen wieder. Hast du wieder bist mit deinen Kindern nicht gut umgegangen oder was auch immer. Und schon bist du wieder in Verdammnis. Und dann hast du keine Freimütigkeit mehr, keine Kühnheit mehr. Und was brauchst du dann? Jemanden, der dir sagt, dass deine Sünden vergeben sind. Du kannst es dir selber sagen, aber wir sollten auch diese Disziplin wieder neu finden, dass wir es einander zusprechen. Halleluja. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Halleluja. Deine Sünden sind dir vergeben. Sie sind unter dem Blut Jesu. Du bist abgewaschen. Vielleicht ist es, weil wir darin nicht mehr trainiert sind, dass wir noch viel größere Mühe haben, jemand im Bedarfsfall zu sagen, steh auf und sei geheilt. Oder weiche Krankheit aus dieser Person. Und je direkter wir das tun, desto besser ist es. Seht ihr, der direkte Kontakt zu Hilfesuchenden, zu Kranken. Nehmen wir an, Dodo ist da und es ist etwas nicht gut in ihrem Körper. Und ich nenne es beim Namen. Ich nehme ihre Hand und sage, weiche aus ihrem Körper im Namen Jesus, was es auch immer sein mag. Diese Freimütigkeit, und seht ihr, das ist kein Kunstwerk. Es ist nicht etwas, das Pastoren oder Predigern vorbehalten ist, sondern jeder von uns ist dazu aufgerufen, Sündenvergebung zuzusprechen, aber auch Befreiung von Krankheit zuzusprechen. Die Verse 24 bis 26. Ich mache nicht mehr allzu lang. Damit ihr aber wisst, oder man könnte dieses Wissen hier auch übersetzen mit erfahren, sehen, damit ihr aber erfahrt und seht, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Die Proklamation der Heilung war also sozusagen der Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich Vollmacht hatte, Sünden zu vergeben. Ja, in einem gewissen Sinne hat Jesus geheilt, um zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Das stimmt. In einem gewissen Sinne ja, aber nicht ausschließlich deswegen. Ja, seht ihr, manche Gegner von göttlicher Heilung bringen als Argument eben dieses vor, nämlich dass sie sagen, Jesus hat nur in Anführungsstrichen geheilt, um zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Weil aber Jesus jetzt nicht mehr auf dieser Erde ist und eigentlich ja bewiesen ist, dass er Gottes Sohn ist, muss niemand mehr beweisen, dass er Gottes Sohn ist, also wird nicht mehr geheilt. Das ist Unsinn, weil das war nicht der einzige Grund, warum Jesus geheilt hat. Sondern er wollte die Werke Gottes offenbaren. Und die müssen auch jetzt noch offenbart werden, immer wieder neu. Damit ihr aber erfahrt und seht, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Hier hast du wieder dieses sogleich, sogleich, das sogleich, der Iaomai-Heilung, wo die Heilungssalbung, die Kraft Gottes zur Heilung zusammenkommt mit dem Glauben einer Person und die chemische, in Anführungszeichen, Reaktion davon ist, sogleich Heilung, sofort Heilung, manifeste Heilung. Und Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Im Grunde genommen müsste man sagen, haben wir hier ein Happy End. Zumindest im Ansatz. Denn wer sind diese Leute, von denen hier nun die Rede ist? Es sind dieselben Leute, die am Anfang erwähnt werden, die eingeladen waren zu diesem Treffen. Nämlich die Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie sind es, die hier von Staunen ergriffen werden, Gott verherrlichten, mit Furcht, also Ehrfurcht erfüllt wurden und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Nun, nehmt es euch zu Herzen, ihr lieben Pharisäer und Gesetzesgelehrten, und lasst euch das nächste Mal selbst heilen. Das ist die Moral von der Geschichte, könnte man sagen. Echte Vollmacht erstreckt sich auf Sündenvergebung und Heilung. Die Heilungssalbung brachte sofortige Heilung hervor. Amen. Habt ihr etwas gelernt heute Abend? Ich glaube, dass manchmal ein Teil der Aufgabe, die wir haben, auch die ist, dass wir uns selbst überprüfen. Wir haben hier jetzt von einer besonderen Art von Heilung geredet, könnte man sagen. Oder von einer Person, die auf besondere Weise Heilung empfangen hat. Und ich möchte euch ermutigen, überprüft euch selbst, bin ich bereit, wäre ich bereit, die Extrameile zu gehen, Ungewöhnliches zu tun, ungewöhnliche Anstrengungen auf mich zu nehmen, um selbst geheilt zu werden oder um anderen zu helfen, geheilt zu werden? Wäre ich bereit dazu? Und das gebe ich euch mit auf den Weg, dass ihr euch Gedanken macht. Und zwar, ja, macht euch ernstlich Gedanken und stellt die Weichen in die richtige Richtung, sodass ihr das Potenzial bekommt, vier solche verrückte Freunde zu werden oder Leute, die nicht ablassen von dem, was ihnen zusteht. Amen. Amen. Amen.